Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Hallo, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu Atem der Hoffnung. Und ich freue mich auch über meinen heutigen Gast, dessen Namen ich jetzt hoffentlich richtig aussprechen werde, Mike Ostrowljanovic. Er ist Theologe und arbeitet beim Internationalen Bibelstudieninstitut der Stimme der Hoffnung. Mike, ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Erzähl doch mal kurz, was deine Aufgaben beim Internationalen Bibelstudieninstitut sind.
Also meine Aufgaben sind viele. Der größte Teil meiner Aufgaben sind Briefe beantworten für Kinder, Jugendliche, Teenagers. Das heißt, sie schicken uns dann ihre Karten und mit denen gehen wir halt diesen Kurs durch. Und manchmal kommen auch Fragen und diese Fragen dann beantworte ich dann.
Aber du hast gesagt, du hast viele Aufgaben, also beantwortest du nicht nur die Briefe?
Nein, der andere Teil ist ein neues Projekt, was wir jetzt bei uns, bei der Stimme der Hoffnung und beim Bibelinstitut gestartet haben. Und das ist mit One Year for Jesus, eine Gruppe von freiwilligen Jugendlichen, die sagen, wir wollen ein Jahr für Gott arbeiten. Mit denen machen wir eine Media Evangelism Academy. Das bedeutet, wir bilden sie aus, trainieren sie, wie sie die medialen Techniken verwenden können, um Menschen die gute und frohe Botschaft zu bringen.
Du hast ja ein sehr, sehr großes Arbeitsgebiet. Du hast die Briefe, du kümmerst dich mit um die Jugendlichen, mit der Media Academy. Ich kenne es von mir persönlich, wenn ich viel zu tun habe, viele Aufgaben zu bewältigen habe, dann die Arbeit auch am Arbeitsort zu lassen. Was machst du, um dann nach Feierabend abzuschalten?
Abschalten. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Weil sobald ich nach Hause komme, freut sich meine Frau schon und sagt, hier, nimm doch. Also abschalten ist echt sehr schwierig in gewissen Lebenssituationen. Aber man freut sich halt dann doch schon auf das Wochenende und hofft, dass man dann ein bisschen sich regenerieren kann und ein bisschen Ruhe finden kann. Aber sonst, ich liebe einfach Zeit für mich selber. Gehe meistens in mein Büro, lese etwas oder ja, ich schaue auch manchmal gerne was, einfach um mal auch abzudrehen, Kopf abzuschalten und mal jetzt nicht an die ganzen arbeitsintensiven Sachen zu denken.
Kann ich gut verstehen. Muss denn eine Auszeit für dich zwangsläufig auch alleine stattfinden? Du sagst so, du bist Familienvater.
Ja, also Auszeit sehe ich nicht unbedingt als, man muss sich jetzt in das Kämmerlein einsperren und sagen, ich bin jetzt für mich allein. Nee, gerade mit meinen Kindern gehe ich auch manchmal gerne in den Park, zur Freude meiner Frau. Und da bin ich dann einfach mit meinen Kindern, hab Spaß. Und das ist auch eine schöne Auszeit, einfach Natur genießen, frische Luft tanken und auch mal was Schönes sehen. Also mit den Kindern spielen und die haben echt so viel Fantasie. Und das ist echt einfach sehr relaxing für mich.
Ja. Das ist tatsächlich, es klingt fast idyllisch, wie du das so erzählst. Nun leben ja aber wir in einer Gesellschaft, die sehr laut ist. Mhm. Und zwar in dem Sinne, dass wir Informationen rund um die Uhr bekommen, weil wir natürlich Smartphones haben, weil wir vernetzt sind, verkabelt. Wir kriegen ständig Informationen, die Städte sind zutapeziert mit Infos. Ist das gut oder schlecht?
Also ich muss auch schon auch zugestehen, auch wenn ich manchmal im Park bin mit meinen Kindern, habe ich auch schon mein Handy rausgezückt und dann die Nachrichten beantwortet oder im Facebook nachgeschaut, was denn so alles abläuft. Also man ist schon dazu, ja, bewegt sich jetzt mit diesen technischen Gimmicks, wie man es ja so schön sagt, sich zu beschäftigen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich glaube, es ist beides. Es hat die eine negative Seite, aber es hat auch die positive Seite. Man ist einfach verbunden mit Menschen, die man normalerweise vielleicht nicht kann. Also ich bin doch in der Welt herumgekommen und habe Freunde in verschiedensten Ländern gemacht und mit denen kann ich jetzt halt über diese Technologien auch noch weiterhin die Freundschaft frisch erhalten. Natürlich ist es auch ein Zeitfresser. Man Klar. genießt es dann vielleicht vor seinem Handy, vor dem iPad zu sitzen und dann einfach nur im Facebook herum Stunden und über Stunden vergehen zu lassen, vielleicht auch YouTuben und so weiter. Also ich würde nicht sagen, es ist schlecht, aber ich würde auch nicht sagen, es ist absolut perfekt gut. Man muss einfach seine Balance in der Sache finden.
Ja, wie wahrscheinlich in vielen Dingen, dass man einfach seinen Mittelweg findet.
Genau.
Und dann schaut, dass man in kein Extrem reinfällt.
Genau.
Was kann denn, was meinst du, im schlimmsten Fall passieren, wenn man sich keine Ruhezeit gönnt, wenn man sich immer nur berieseln lassen möchte, vielleicht weil man Angst vor Stille hat oder Ähnlichem? Was kann passieren?
Also ich glaube, wenn wir uns keine Zeit nehmen für Ruhe, Besonnenheit, zum Reflektieren auf sich selber, auf unsere geistliche Beziehung auch mit Gott, dann glaube ich, dass wir, um es vielleicht mal etwas härter auszudrücken, auf eine längere Zeit dann vielleicht ein bisschen durchdrehen. Weil ich glaube, wir sind einfach so geschalten, dass wir diese Zeit brauchen. Wir müssen uns einfach auch mal abschalten können und sagen, okay, Gott, ich möchte einen Moment mit dir haben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir eine gewisse Unruhe, die wir immer wieder mit uns mittragen. Und die zieht sich und baut sich auf und irgendwann knallt es dann. Und man hat dann auch Burnout-Effekte und so weiter.
Du hast jetzt gerade Gott mit ins Spiel gebracht. Eine hypothetische Frage. Kann sich Gott eine Auszeit nehmen?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke gerne daran nach, dass Gott schon eine Auszeit nehmen kann, möchte. Aber nicht vielleicht in dem Sinne, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Auszeit, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ist ja ein bisschen schwierig. Gott, der Allmächtige, was soll er denn? Er, nichts machen. Und er hält uns ja am Leben.
Und selbst am Ruhetag beten Millionen von Menschen zu ihm.
Genau. Also, aber ich glaube, die Auszeit, die Gott sich nehmen möchte, ist die Auszeit mit uns. Wo er sagt, lieber Mike, liebe Katrin, ich nehme mir heute die Zeit mit dir und möchte mit dir zusammen sein und möchte mit dir eine Beziehung aufbauen. Und ich glaube, das ist die Auszeit, die Gott sich gerne nimmt für uns.
Wir haben ja jetzt schon allgemein über Auszeit gesprochen, über Ruhepole finden. Das Thema wird dementsprechend auch in deiner Predigt aufgegriffen werden. Gib doch noch mal ein, zwei kurze Sätze darüber, worum es heute gehen wird.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Man möchte ja nicht zu viel verraten. Aber in der Predigt wird es darum gehen, dass wir als Menschen erkennen, dass wir Situationen haben, wo wir eine Auszeit brauchen und vielleicht es nicht immer schaffen, aber dass wir die Zuversicht haben, dass es doch jemanden gibt, der uns eine Auszeit geben kann und möchte und vor allem, was er bereit ist, dafür auf sich zu nehmen. Und ich glaube, diesen Punkt, den wir uns heute anschauen werden, da können wir davon Energie schöpfen, wenn wir fühlen, dass wir beladen und belastet sind, dass wir sagen, hey, ich habe Vertrauen, Gott schafft das schon für mich.
Dann danke ich dir für diesen Einblick. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Predigt. Und ich wünsche dir, dass du Auszeiten findest und richtig auftanken kannst, wenn du sie dann brauchst. Danke, dass du heute hier bist.
Danke.
Liebe Zuschauer, das wünsche ich auch Ihnen. Ich wünsche, dass Sie auch auftanken können und Zeit finden, wenn Sie die Ruhe brauchen. Vielleicht finden Sie einen solchen Moment jetzt im folgenden Musikstück oder dann danach bei der Predigt mit Mike Ostrowjanovic.
Du bedeutest mir alles und im Grunde noch mehr. Manchmal fehlen mir die Worte, doch jetzt fehlst du mir sehr. Du bist alles, was ich begehr. Du bist Leben, ich liebe dich sehr. Bist ein mächtiger Felsen, auf dem ich sicher steh. Bist der Felsen der Brandung, der die Wände zerbricht. Du bist alles, was ich begehr. Du bist Leben, ich liebe dich sehr. Du bist alles, was ich begehr, du bist Leben und endliches Meer. Da 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 Bis das Ziel meiner Reisen dich zu kennen genügt, um am Ende meiner Wege zu wissen, wohin es geht. Du bist alles, was ich begehr. Du bist Leben, ich liebe dich sehr. Du bist alles, was ich begehr. Du bist Leben. Du bist alles, was ich begehr. Du bist Leben, ja, was will ich mehr? Du gibst Leben, ja, du gibst mir mehr. Du gibst Leben, ja, was will ich mehr?
Hier bin ich nun. Ich krieche am Boden und suche nach Essen. Ich bin nackt und schmutzig. Aber wie kam es nur dazu? Ich kann mich noch erinnern, schon viele Jahre her. Es fing alles an mit dieser Wut. Diese Wut auf jeden und auf alles, was sich mir in den Weg stellte. Und diese Wut entwickelte sich zu einem Hass. Und ich fing an, jeden zu hassen. Meine engsten Freunde hasste ich. Meine Familie, meine Frau, sogar meine Kinder hasste ich. Und dieser Hass entwickelte sich zu einer Gewalt. Und ich fing an, die Leute zu schlagen. Jeden wollte ich einfach nur schlagen. Hat mich blöd angeguckt und ich habe ihm einfach eine runterhauen wollen. Leute hatten Angst vor mir. Und die Dorfleute haben sich zusammengetan und haben sich gedacht, wir müssen was unternehmen. Und sie haben mich überwältigt und mir Ketten angelegt. Aber irgendwie, das war nicht ich, der das gemacht hat. Es war irgendwie wer anderer, als würde jemand anderer mein Leben kontrollieren. Jemand anderer diese Taten vollbringen. Irgendwie eine Stimme hat zuerst angefangen und dann sind es auf einmal mehrere Stimmen geworden. Diese Stimmen. Ich höre sie heute noch. Aber mit dieser Wut und mit diesem Hass und mit diesen Stimmen ist auf einmal auch eine Kraft gekommen. Und diese Ketten an meinen Händen, die waren wie Butter. Und ich brach frei und lief davon. Und bin jetzt hier, hier am Ufer dieses Sees. Hier lebe ich nun. Die Höhlen da hinten, das ist mein neues Zuhause. Diese Fischer. In dieser Früh fahren sie mit dem Boot herum. Ach, das sind Menschen, hey. Aber was macht denn dieses Boot jetzt? Das fährt jetzt hierher. Was soll denn das? Wissen die nicht, dass das hier mein Gebiet ist? Wissen die nicht, dass ich sie schlagen werde? Warte mal, da steigt doch jemand aus. Da ist dieser Mann. Die Stimmen sagen, lauf weg, aber ich kann nicht. Dieser Mann. So viel Frieden um diesen Mann. Ist er vielleicht derjenige, ist er vielleicht derjenige, der mich endlich frei machen kann? Der mir eine Auszeit schenken kann? Auszeit. Warum brauchen wir eigentlich eine Auszeit? Während meines Theologiestudiums in England war es üblich, dass jedes Jahr ein Basketballturnier stattfindet. Und bei diesem Basketballturnier sind halt viele Teams angetreten, aber in diesem einen Jahr, kann ich mich noch ganz genau erinnern, waren nicht genug Leute da, die Basketball spielen wollten und somit gab es nur zwei Teams. Das eine Team nannte sich Serbien. Das zweite Team nannte sich der Rest der Welt. Und somit standen nun zwei Teams gegenüber, Serbien gegen den Rest der Welt. Ich war leider nicht dabei, wollte gerne dabei sein, aber konnte es nicht. Aber der Kapitän war ein guter Freund von mir und er hat mir danach erzählt, wie das Spiel so abgelaufen ist. Serbien hat verloren gegen den Rest der Welt. Wahrscheinlich hat auch die Geschichte so gezeigt. Aber der Kapitän hatte mir dann erzählt, weißt du Mike, wir haben diese und diese Sachen alle gemacht, das Spiel war schön, wir hatten viel, viel Spaß dabei. Aber es gab dann eine Situation, wo wir Auszeiten nahmen. Und ich habe mir gedacht, Auszeiten, das ist doch was Interessantes. Warum nehmt ihr euch Auszeiten während des Spiels? Ich kam nämlich aus der Streetball-Szene und in der Streetball-Szene macht man nicht wirklich Auszeiten. Wir sind ja hart, wir können da durchhalten. Und er hat mir halt gesagt, wir nehmen Auszeit. Sag ich, na, erzähl mir mehr davon. Was ist eine Auszeit? Was machst du in dieser Auszeit? Ja, also in dieser Auszeit, da kommen wir zusammen mit unserem Trainer und er macht uns nochmal bewusst, um was es denn eigentlich geht. Es geht um den Sieg gegen den Rest der Welt. Wir wollen gewinnen. Aber manchmal besprechen wir auch, wie wir uns der neuen Strategie des Gegners anpassen. Der Gegner hat jetzt tolle Moves gemacht. Wie kommen wir dem entgegen? Wo muss der Verteidiger stehen? Sag ich, das ist aber interessant. Coole Sache. Aber dann hat er mir noch eine andere Geschichte erzählt, nämlich, dass jemand sich verletzt hat. Wie es leider so oft passiert im Sport, es gibt Verletzte. Und ein guter Freund von uns hat sich dort verletzt. Er hat nämlich einen Ellbogen auf die Nase bekommen. Und natürlich, was passiert? Ellbogen, Nase, Blut kommt raus. Er hat Nasenbluten gehabt. Er konnte keine Auszeit rufen. Also ist jemand anderer eingesprungen und hat eine Auszeit gerufen. Der Schiedsrichter hat gesagt, Auszeit. Du musst dich um deine Nase kümmern. Auszeit für dich. Der Punkt, den ich hier eigentlich machen möchte, ist, es gibt manchmal Situationen, wo wir keine Auszeit nehmen können. Wir können es nicht, weil wir es nicht sehen, weil wir vielleicht so beschäftigt sind mit der blutigen Nase, die wir eben haben. Und wir können keine Auszeit nehmen. Also muss jemand anderer einspringen und sagen, du brauchst eine Auszeit. Und so eine Geschichte finden wir auch in der Bibel. Und die finden wir in Lukas Kapitel 8, Vers 26. Und hier erzählt uns der Schreiber eine Geschichte, wo jemand eine Auszeit braucht. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung und es steht, und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog. Und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Dieser Mann, ein Ausgestoßener, ein gefährlicher, fast wilder, tierähnlicher Mensch, ist von Dämonen besessen und kann keine Auszeit nehmen. Er hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt Ruhe haben, ich möchte Frieden haben. Er kann es nicht. Und Jesus befreit ihn von seinen Beschwerden. Jesus befreit ihn von diesen Dämonen, die sein Leben kontrollieren. Endlich, nach all dieser Zeit, dieser Herrschaft der Dämonen über sein Leben, ist er frei. Endlich ist er frei und er kann wieder entscheiden über sein Leben. Er kann eine Auszeit haben. Was Sie müssen verstehen, Jesus wusste, dass dieser Mann auf der anderen Seite ist. Warum würde er denn sonst sagen in Lukas Kapitel 8, Vers 22, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Und ganz rein zufällig ist dort auf einmal ein dämonenbesessener Mann, den Jesus hier halt heilt. Warum dort? Warum gerade dieser Ort? Ist der See nicht groß genug? Ich meine, wir sind nicht in Finnland, wo ein See in den nächsten übergeht und wir auf einmal vor 1000 Seen stehen. Ein See. Da kann man doch genug Land haben, wo man anlegen kann. Warum genau dort? Wegen diesem dämonenbesessenen Mann.
wegen diesem Mann, der nicht frei war. Aber ich finde eigentlich die Reise und das Transportmittel, das Jesus hier gewählt hat, viel interessanter. Jesus steigt in ein Boot und fährt auf die andere Seite. Jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, okay, lieber Mike, aber was ist daran interessant? See, Boot, fahren. Wo ist das Problem? Es war nicht irgendein See. Es war der See Genezareth. Ein recht gefährlicher See. Aber Moment mal, Mike. Jesus war ja mit erfahrenen Fischern unterwegs. Das waren Menschen, die ausgebildet waren. Sie wussten, wie man doch am See fährt. Fischer, Professionelle. Seitdem die Windeln weg sind, sind sie im Boot drinnen. Ja, das stimmt. Es sind Profis. Aber lassen Sie uns doch mal 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Wir haben keine Küstenwache, die einen retten kann, wenn etwas passiert. Wir haben keine Wettervorhersage, die uns warnen kann. Wobei ich sagen muss, unsere Wettervorhersagen heutzutage, ich weiß nicht, ob die uns wirklich so helfen. Es gibt auch keine modernen Boote, die ja angeblich unsinkbar sind, außer man stellt sich wirklich dumm an. Nur meine persönliche Erfahrung, der Wind in den Haaren und das Meer oder in diesem Fall der See. Und dieser See, der hatte es echt in sich. Dieser See war echt gefährlich. Lassen Sie mich mal ein paar moderne Zitate über diesen See Ihnen vorlesen. Wegen seiner niedrig liegenden Position in der Risssenke und umgeben von Hügeln ist der See immer wieder plötzlich auftauchenden Stürmen ausgeliefert. Oder ein anderes Zitat. Das Meer von Galiläa ist klein und die Winde können direkt zur Mitte des Sees mit heftigen Resultaten absteigen. Wenn die verschiedenen Luftmassen aufeinandertreffen, kann schnell ein Sturm ohne Warnung entstehen. Kleine Boote, die auf dem See von diesen Stürmen überrascht werden, befinden sich sofort in lebensbedrohlichen Umständen. Aber nochmals, wir haben Petrus, der große Petrus. Der kann doch alles, der erfahrene Fischer. Und seine Freunde sind doch auch dabei, die kennen sich doch alle aus. Sie können doch sicherlich erkennen, ob da ein Sturm aufkommt oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob Sie vielleicht den Film gesehen haben, Der Sturm mit George Clooney. Schon ein bisschen ein paar Jahre her, aber es basiert auf einer wahren Geschichte, wo eine Gruppe Fischer sich gedacht haben, wir gehen raus und fangen Fische. Und sie haben nicht die Anzeichen gesehen, weil es gab keine Anzeichen. Der Sturm kam plötzlich. Und das Resultat, alle kamen um. Und wir haben hier eigentlich dieselbe Situation. Ein See, der sehr gefährlich werden kann. In jedem Moment kann es losgehen. Jeden Moment kann ein Sturm aufkommen und das Boot und die Reisenden sind in Lebensgefahr. Und jetzt stelle ich mir hier die Frage, warum? Warum nur würde Jesus so eine Reise wählen? Warum würde er so eine Route planen? Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass das gefährlich ist. Und noch dazu war das ja nicht unter Tag, sondern bei Nacht. Was kann man da erkennen? Nichts. Aber Jesus sucht sich diese Route aus. Wäre es nicht sicherer gewesen zu gehen? Der See ist jetzt auch nicht so groß, auch wenn er manchmal das Meer von Galiläa genannt wird, aber er ist eigentlich nur 53 Kilometer im Umfang, 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit. Jesus kann diese Distanz doch locker gehen, oder? Immerhin hat er auch gesagt, wenn der Soldat sagt, geh mit mir eine Meile, dann geh doch die extra Meile. Kann er jetzt nicht diese 21 Kilometer gehen? Ist es ihm nicht möglich? Warum diese gefährliche Strecke über das Wasser? Wegen dem Mann auf der anderen Seite, diesem Dämonenbesessenen. Diesem Mann, der frei sein wollte und nicht frei sein konnte. Und Jesus wollte sich die direkte Route aussuchen. Er wollte so schnell wie möglich zu diesem Mann gelangen, um ihn endlich frei zu machen. Und die direkte Route ging übers Wasser. Keine Gefahr ist groß genug für Jesus, um ihn zu stoppen. Egal wie gefährlich der See ist, egal wie viele Menschen auf diesem See schon umgekommen sind, er wählt die direkte Strecke aus. Denn er weiß, da drüben ist ein Mann, der mich braucht. Es gab einige Juden, die ein recht interessantes Verständnis hatten. Und für die war die Tiefe eines Meeres oder eines Sees der Sheol, was auch übersetzt wird als die Hölle. Also die Tiefe, die Dunkelheit in einem See ist der Sheol. Und wenn wir jetzt diese Idee, die manche Juden hatten als Verständnis, wenn wir diese Idee jetzt auf unsere Geschichte überleiten, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass Jesus eigentlich hier bereit war, durch die Hölle zu gehen, um zu diesem Mann zu kommen, der auf der anderen Seite ist. Nicht nur die Gefahr des Sturmes, der aufkommen kann, sondern auch die Gefahr des Scheols. Jesus war keiner Gefahr zu groß, denn er wusste, dieser Mann auf der anderen Seite braucht ihn jetzt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe meinen Eltern beim Hauswaschen geholfen. Sie haben eine Hausmeisterposition in Wien. Und ich habe an diesem einen Tag ihnen geholfen und meine Aufgabe war es, die Fensterbänke zu putzen, also vom Staub abzuwischen. Und ich habe halt diese Aufgabe sehr ernst genommen als Jugendlicher, wie man das so tut, und bin halt auf meinem Weg gegangen und ja, halt abwischen, abwischen, abwischen. Und dann komme ich in den, ich glaube, das war der erste Stock und meine Eltern waren halt noch oben im dritten Stock. Und da waren auf einmal so Stahlplatten vor dem Fenster. Und ich habe mir gedacht, ja, ich könnte jetzt sagen, ich komme da nicht hin, aber ich wollte meine Arbeit ernst und gewissenhaft vollbringen. Also habe ich gesagt, diese Stahlplatten, ja, die scheinen nicht so schwer zu sein, oder? Ich kann sie sicherlich ziehen und mit dem Gewicht meines Körpers halten und dann kann ich dahinter putzen. Gesagt, getan. Ich ziehe daran, aber leider habe ich das Gewicht ein bisschen unterschätzt. Und das Gleichgewicht geht über und die Platten fallen auf einmal alle in meine Richtung. Ich versuche noch im letzten Moment wegzukommen, aber ich bleibe mit dem Fuß bei einer Traverse, die am Boden lag, hängen. Und die Platten fielen direkt auf mein Bein. Nach dieser ganzen Geschichte hat uns der Besitzer erklärt, dass das ungefähr 300 Kilo waren, die da auf mein Bein gefallen sind. Und da lag ich nun, 300 Kilo auf meinem Bein, schreiend. Meine Eltern hörten nur einen Rums und dann mich schreien. Und in dem Moment liefen die Treppen runter. Mein Vater hat mir nacherzählt, er hat sogar 4, 5 Treppen auf einmal genommen, weil er das nur gehört hat, dass sein Sohn geschrien hat. Mein Vater kam zuerst an und er sah diese Stahlplatten auf meinem Bein liegen und sein erster Instinkt war, einfach hinzugehen und sie hochzuheben. 300 Kilo schafft auch mein Vater nicht, auch wenn ich glaube, dass mein Vater alles kann. Ein paar Sekunden später kam meine Mutter an und mit meiner Mutter zusammen hebten meine Eltern diese Stahlplatten so weit hoch, dass ich mein Bein rausziehen konnte. Ich hatte nicht sehr viel, nur eine Quetschung, zum Glück. Aber ich sah die Wunden an den Händen meiner Eltern, denn diese Stahlplatten hatten scharfe Kanten. Es waren Kratzer auf den Armen meiner Eltern, blaue Flecken, ihre Muskeln taten weh, denn sie sich da überanstrengt haben. Diese Liebe, die meine Eltern damals mir gezeigt haben, um mich aus meiner Dummheit zu retten, weil ich glaubte, ich kann 300 Kilo mit meinem Körpergewicht halten, diese Liebe ist die gleiche Liebe, die Jesus in dieser Geschichte hier zeigt. Es gibt einen Mann auf der anderen Seite, der nicht frei sein kann. Und Jesus hat so viel Liebe für ihn, dass er rüberfährt, seinen eigenen Körper, sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, weil er weiß, nur er kann diesen Mann befreien. Und egal, was ihn aufhalten mag, er geht dorthin. Und dieser Mann hat endlich endlich nach all dieser Zeit eine Auszeit. Und nicht nur eine Auszeit für sich selber, nein, er hat die Chance, eine Auszeit mit seinem Schöpfer, mit seinem Erlöser zu haben. Und es wird uns berichtet, dass er zu Jesu Füßen lag und zuhörte, was Jesus ihm sagte. Nach all dem hat er eine Auszeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber oft fühle ich mich erdrückt von unserer Gesellschaft. Es gibt so viel, das wir tun müssen, so viel, das von uns erwartet wird. Sei es in der Arbeit, wie viele Briefe ich beantworten muss in einer bestimmten Zeit, wie viele Predigten ich vielleicht schreiben muss, Zeitnot, Arbeit, so viel, dass man keine Zeit für sich selber findet. Und dann kommt auch noch die Familie dazu und die Kinder und die wollen auch noch ein Stück von einem ab. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde mich sehr oft in dieser Situation wieder, dass ich keine Zeit habe für Gott. Dass ich keine Zeit habe, eine Auszeit mir zu nehmen mit meinem Gott. Ich kann es nicht. Es ist einfach zu viel um mich herum. Ich schaffe es nicht. Und das erinnert mich irgendwie an diese Geschichte, die ich mal gehört habe. Es ist ein modernes Gleichnis. Und vielleicht haben Sie das ja selber auch schon mal bekommen. Es war sehr populär vor ein paar Jahren, dass es per E-Mail verschickt wird. Und ich habe es eben auch über E-Mail bekommen. Und das ist eine Geschichte, wo angeblich, also eine erfundene Geschichte, wo angeblich Satan mit seinen Dämonen zusammenkommt in so einen Arbeitskreis. Und in diesem Arbeitskreis überlegen sie und besprechen, was wir denn tun sollen, wie wir denn die Menschen besser von Gott abhalten. Und dann angeblich in dieser Geschichte kommt eben auf, dass Satan diese Idee hat und sagt, ich glaube, wir müssen unsere Strategie verändern. Lasst die Menschen ruhig in die Kirche, in die Gemeinden gehen. Lasst sie sogar die Bibel lesen. Aber nehmt ihnen die Zeit weg. Nehmt ihnen die Zeit, die sie mit Gott verbringen können, weg. Haltet sie beschäftigt. Gebt ihnen genug Aufgaben in den Gemeinden, in den Kirchen, dass sie keine Zeit finden für diesen persönlichen Moment mit Gott, mit ihrem Erlöser. Haltet sie beschäftigt. Und wenn sie in der Arbeit sind, stopft sie voll mit Arbeit. Und wenn sie nach Hause kommen, gebt ihnen noch mehr Arbeit. Gartenarbeit vielleicht auch noch. Haltet sie beschäftigt, damit sie nicht die Chance haben, an den Füßen Jesu zu sitzen und eine Auszeit mit ihm zu halten. Ich finde mich sehr oft in dieser Situation. Keine Zeit zu haben. Aber es ist in diesen Momenten, wo Jesus weiß, Mike, du brauchst eine Auszeit und du kannst sie nicht nehmen. Ich gebe sie dir. Und sie kommt auf verschiedene Art und Weisen. Mal so, mal so. Und ich merke, dass Gott mir einen Moment gibt, wo ich die Chance habe, mit ihm persönlich zusammenzusitzen. Jesus ist mein Erlöser und er möchte mir meine Auszeit geben, die ich so bitter nötig habe. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und vielleicht sind Sie heute an dem See, an diesem See, der so oft in Geschichten verwendet worden ist, dieser berühmte See. Vielleicht stehen Sie dort und schauen hinaus und warten, weil Sie sich denken, Sie brauchen eine Auszeit und Sie wissen nicht wie. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen und Ihnen zusichern, dass Jesus da draußen ist, auf diesem See mit seinem Boot. Und er ist auf dem Weg zu Ihnen. Er kommt, denn er weiß, Sie sind auf der anderen Seite. Er weiß, Sie benötigen ihn. Er weiß, Sie können sich die Auszeit nicht nehmen. Also nimmt er sie für Sie. Und es mag manchmal etwas dauern, wie wir auch in der Geschichte gelesen haben oder lesen können, dass da ein Sturm aufkam und die Jünger Jesu glaubten, dass jetzt das Ende naht. Und das hat Jesus sicherlich aufgehalten. Und es mag also sein, dass auch in ihrem Leben Jesu unterwegs ist, aber es manchmal etwas dauert, weil ein Sturm aufkommt. Die größte Macht, die wir auf dieser Erde sehen, Naturgewalten, aber Jesus ist die ultimative Gewalt, die ultimative Kraft auf dieser Erde. Und kein Sturm der Welt kann ihn aufhalten. Er kommt und er ist unterwegs, ihnen eine Auszeit zu geben. Lassen Sie mich noch für Sie beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein gütiger und liebevoller Gott bist. Wir danken dir, dass du da draußen bist, auf diesem See, unterwegs zu uns. Unterwegs bist, uns eine Auszeit zu geben, die wir so bitter nötig haben. Wir warten, denn wir können es nicht von alleine. Die Dämonen in unserem Leben halten uns beschäftigt. Ob das jetzt Arbeit ist oder Familie oder was auch immer. Wir werden einfach beschäftigt. Und wir können nicht uns diese spezielle Zeit mit dir nehmen. Aber wir wissen, dass du ein Gott bist, der uns liebt und sich um uns kümmert und uns diese Auszeit schenkt. Danke, lieber Vater, dass du so ein liebevoller Gott bist. Amen.